Herzlich willkommen bei Aufstehen beginnt im Kopf. Der Podcast, der berührt, motiviert und bewegt. Mit Marion Bender.
Hallo, ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist bei meinem Podcast Aufstehen beginnt im Kopf. Und ja, ich bin so begeistert, dass ich heute einen, ja, wirklich einzigartigen Menschen auch hier im Gespräch habe, den Satya Michael Rauch. Seine Geschichte, aber vor allem auch, wie er mit seinem Leben umgeht mit der Situation, ist für mich einfach Inspiration pur. Und ja, Satya, ich begrüße dich erstmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit nimmst, auch heute dabei zu sein. Ich finde das sehr stark, weil ich weiß, dass du ja eigentlich täglich wieder Herausforderungen hast, die du meistern musst. Und da danke ich dir sehr, dass du heute da bist.
Gerne, freut mich.
Satya, ich würde mich sehr freuen. Ich weiß ja einmal, Corona war für dich, für deinen Weg wirklich lebensgefährlich, ne? Wo du warst in Indien zu dieser Zeit. Aber nimm uns doch nochmal so ein Stück mit weiter zurück. Eine ganz starke Aussage von dir ist ja, mit der Krise kam auch das Leben zurück. Und das finde ich so, so wertvolle Aussage. Vielleicht kannst du uns mal mit auf deinen Weg nehmen, wie du es immer wieder geschafft hast, aufzustehen für dich, für dein Leben.
Naja, also ich bin immer so ein grundsätzlicher Optimist, würde ich das mal nennen. Ich war früher sehr, sehr pessimistisch und irgendwann einmal habe ich gelernt, dass ob ich positiv oder negativ denke, es ist beides dasselbe Kraftaufwand. Aber die entscheidende Geschichte ist immer, welche Bedeutung gebe ich der Situation und wie gehe ich halt damit um. Und ja, mit der Krise kann ich wirklich sagen, ist im Grunde genommen mein Leben zurückgekommen. Ich habe in der Vergangenheit extrem vielen Menschen, Unternehmen geholfen, Spitzensportler bis in die Weltspitze gecoacht und war eigentlich immer für andere da und habe im Endeffekt einen großen Fehler gemacht. Ich habe mich selbst vergessen und habe mich in den letzten 20 Jahren sehr viel auch mit Indien beschäftigt, war sehr viel in Indien unterwegs, war jetzt, ich glaube, so über 40, 46 Mal in Indien. Und habe zu diesem Land eine sehr tiefe Verbundenheit, eine sehr tiefe Dankbarkeit, weil ich in diesem Land sehr viel gelernt habe. A, wie der Mensch funktioniert, welche energetischen Mechanismen es gibt, wie andere Kulturen den Menschen betrachten. Und das hat mich schlussendlich jetzt in der Zeit, wo ich praktisch an Leukämie erkrankt, wo dieser Körper an Leukämie erkrankt ist, hat mir das schon sehr, sehr geholfen, zu wissen, dass alles irgendwo, das klingt jetzt bescheuert, aber einen Sinn hat. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts wird es verstanden. So sehe ich das auch. Aber es hat wirklich mit dieser ganzen Krise, was da alles passiert ist, also im Nachgang kann ich nur sagen, es ist das größte Geschenk. Ja, also das klingt ein bisschen hart. Und wenn man jetzt zum Beispiel an Leukämie erkrankt ist wie ich, dann geht es ja im Endeffekt auch darum, rauszufinden, was ist der Hintergrund? Warum habe ich das überhaupt bekommen? Was sind so die Ursachen? Und was halt wichtig ist, wenn man über Ursachen spricht, wir haben ganz viele Leute, die dann so ein bisschen spirituell sind. Die reden dann, ja, dein Karma und du bist schuld und das liegt an dir. Und ich habe da ein bisschen eine differenzierte Betrachtungsweise, sondern ich sage ja, es geht hier nicht um Schuld. Es geht einfach darum, es gibt gewisse Lebenssituationen, die dich, ob du es jetzt hören willst oder nicht, schlussendlich auf dich zurückbringen, die dich auf eine liebevolle Art und Weise, manchmal auch durch Leukämie, resetten, dich wirklich auf dich zurückbringen. Ob du das jetzt gut findest oder schlecht findest in dem Moment, das spielt gar keine Rolle. Das Leben ist da im Endeffekt gnadenlos liebevoll. Das klingt jetzt ein bisschen vielleicht für manche hart, wenn ich das so sage. Und wenn ich jetzt schaue auf die Erkrankung von Leukämie, ist im Grunde genommen ein Selbstmordprogramm. Also ich habe mir ja nicht irgendeine Leukämie ausgesucht, sondern wirklich eine, die es normalerweise erst ab 70 aufwärts gibt. Ja, jetzt kann ich auch wieder sagen, okay, wo liegt es, woran liegt es? Und was dadurch alles in Bewegung gekommen ist. Die Mutter meiner Kinder hat sich getrennt, Freunde haben sich abgewendet. Gerüchteküche, was hintenrum passiert, Menschen, die über einen beginnen, schlecht zu sprechen, die aber nicht einen nachfragen, wieso, warum, weshalb, die immer gleich alles von sich aus wissen. Der Freundeskreis hat sich radikal verändert, also Ich kann jetzt an einer Hand meine Freunde abzählen, aber das sind wirkliche Freunde oder an beiden Händen. Also wenn ich 10 Freunde habe, kann ich wirklich sagen, die sind wirklich da für mich. Und ich komme halt immer wieder an denselben Punkt, welche Bedeutung gebe ich was? Und heute geht es mir recht gut. Also es gibt auch Tage, da könnte ich so ein Interview gar nicht führen. Es gibt auch Tage, da kann ich nicht einmal, da fällt mir das Zähneputzen schwer. Das klingt bescheuert, aber da kann ich auch, wenn ich unter die Dusche stehe, ich bin einfach müde, ich bin fertig, es geht gar nichts. Und teilweise bleibt mir auch die Luft weg. Also auch jetzt im Interview, ich habe ziemlich zu tun, dass ich Luft bekomme. Und ich weiß, nach dem Interview darf ich mir wieder die Zeit nehmen, hinlegen, relaxen und entspannen. Und ja, Kraft tanken für das, was in der Zukunft ansteht. Und ja, die Dinge anders und neu zu betrachten, das ist halt das, was sehr, sehr wichtig ist. Und da hat mir natürlich Indien sehr, sehr stark geholfen. Speziell auch diese Sichtweise, dass ich für mich behaupte, ich bin nicht mein Körper, ich bin auch nicht meine Gedanken, ich bin auch nicht meine Gefühle, sondern es gibt so etwas, das nennt sich für mich eine universelle Lebensintelligenz, die ist in dir, die ist in mir, die ist auch in den Zuschauern. In jedem Menschen gibt es so eine universelle Intelligenz, egal wie man das nennen mag, die einfach da ist, die genau weiß, was im Grunde genommen für uns richtig und wichtig ist. Und die Frage, die ich mir halt irgendwann mal gestellt habe, Mensch, wo habe ich mich verloren? Wo habe ich irgendwann einmal aufgehört, mir die Zeit für mich zu nehmen? Weil ich war immer für andere da. Und das Ganze einfach nochmal in der Tiefe zu überdenken, das war im Grunde genommen das Geschenk dieser Krise, das Geschenk dieser Leukämie. Und ich wollte ja auch immer in meinem Leben wirklich in der Tiefe erfahren, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert der Mechanismus von Leben und Tod, wie funktionieren die Menschen? Weil ich für mich den Anspruch an mich gestellt habe, den habe ich in der Zwischenzeit ein bisschen verändert. Ich möchte erfahren und erleben, worüber ich spreche. Mhm. Es gibt ja speziell jetzt, du bist ja auch auf der Bühne unterwegs, es gibt ja viele Sprecher und Speaker, die sich inszenieren und darstellen. Ja, es ist eine Art und Weise, wie man es machen kann. Und ich bin halt auf den Punkt gekommen, wenn es authentisch ist, wenn ich wirklich über erfahrenes Wissen, über gelebtes Wissen, über Erfahrung spreche, dann brauche ich keine Inszenierung mehr.
Ich denke, das kann man auch nicht in Büchern lernen, ne? Diese Erfahrung.
Nein, das ist unmöglich zu lernen, weil du bekommst ein tieferes Verständnis, was wirklich in einem passiert. Und das Schöne ist da auch dabei zu erkennen, dass es jeder Mensch differenziert anders wahrnimmt. Aber dennoch ist es ein großer Unterschied, wenn ich mit Menschen arbeite, ich kann aus einer ganz anderen Ebene sprechen, weil ich einfach vieles selber erlebt habe, so wie du auch. Steh auf und geh deinen Weg, da kannst du am allerbesten drüber sprechen, du sagst, worum gehen, ich kann rollen. Ne? Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Also es ist immer die Frage, wie geht man schlussendlich damit um? Und wenn man es erfahren hat, dann weiß man, von was man spricht. Dann ist es einfach eine andere Welt. Aber es ist auch ein Weg, dorthin zu kommen und zu sagen, okay, wie kann diese Situation auch ein Geschenk sein? Also es gibt auch bei mir Tage, wo Tränen fließen, wo es mir nicht gut geht. Aber ich gebe niemand anderem die Schuld. Es ist emotional, es geht einfach richtig in die Tiefe. Und einfach zu sagen, ja, das darf in dem Moment auch da sein. Das ist denn in dem Moment da. Und damit umzugehen und eine innere Klarheit zu gewinnen und zu wissen, schlussendlich, es ist für irgendetwas gut, auch wenn wir es jetzt nicht verstehen, das ist etwas, was mir ja sehr, sehr stark geholfen
hat. Oh, da habe ich jetzt echt gerade Gänsehaut satt, ja. Ich finde das so stark auch. Ich sehe das genauso, dass du auch sagst, obwohl, denke ich mal, die meisten Zuhörer jetzt denken, boah, so eine heftige Diagnose, wo ja auch eine Prognose damit zusammenhängt, die Ärzte einem sagen. Und trotzdem im Nachhinein, wenn du zurückblickst, ist es als Geschenk anzusehen. Ja, auch als Geschenk, dass man, wo ich glaube auch, dass in jeder Krise steckt, so dieses Innehalten und wie du auch gesagt hast, den Weg zu sich wiederzufinden.
Es ist definitiv ein Weg zurück zu dir selber. Und das ist das, was ich ja heute einfach sehr, sehr viel feststelle, warum wir in unserer Gesellschaft auch bei den Menschen die vergessen sich einfach, die vergessen wirklich, was Leben bedeutet. Nicht? Die, ja, also ich will es nicht verurteilen oder bewerten, weil es ist sehr an der Grenze, dass man das so interpretiert. Wenn ich aber schaue, wie viele Menschen strahlen wirklich, wie viele Menschen leben, wie viele Menschen haben ein Leuchten und Funken noch in den Augen, wie viele Menschen sind wirklich lebendig, dann sage ich immer, mein Gott, wir haben so viele halbtote Menschen, die leben eigentlich nicht mehr. Die haben noch nie gelebt und die verschieben alles auf später, später und später. Und ich glaube, wenn man in dem Bewusstsein lebt, so wie ich das jetzt, ja, seit knapp über 2 Jahren mache, zu wissen, ja, der Tod sitzt wirklich hier neben mir. Er ist mein täglicher Freund, mein täglicher Ratgeber. Gefährlich wird es, wenn die Angst ins Spiel kommt. Das ist mir dieses Jahr passiert mit der Indienreise. Ich hatte wirklich im Februar sehr schlechtes Blutbild und da hat auch mir der Arzt mal so liebevollerweise sehr direkt und klar auf den Tisch zugesagt, naja, wenn du jetzt nichts tust, dann hast du noch so knappe 6 bis 9 Monate zu leben. Und dann habe ich mir ja überlegt, okay, was kann ich jetzt machen? Also entweder ich gehe jetzt wirklich den klassischen schulmedizinischen Weg oder aber ich schaue, was gibt es noch für Alternativen, weil es muss ja noch irgendwas anderes geben. Also so war jetzt meine Einstellung. Und ich für mich habe einfach gesagt, okay, ich schaue mal, was gibt es da noch für Menschen, die helfen können. Und habe wirklich alles in Bewegung gesetzt, dass das möglich wird. Und habe wirklich auch jemanden gefunden, der nachweislich auch Patienten mit Leukämie geheilt hat. Wo ich auch mit Therapeuten gesprochen habe, auch mit Menschen gesprochen habe, die bei denen in Behandlung waren, die wirklich genesen sind, auch anhand von Blutbildung und schulmedizinisch. Und da hatte ich dann wirklich in einer Form ich würde es heute sagen, ein bisschen aus der Angst heraus, so als Strohhalm, bevor ich jetzt das ganze Chemotherapie und Transplantation und wenn man dann die Überlebenschancen und die Hoffnungen danach sieht, sieht es halt jetzt nicht unbedingt so aus, dass ich sage, okay, machen wir mal so schnell wie eine Grippe, ist hier nicht viel, sondern ja, da kommt schon noch was auf mich zu. Und trotzdem war es dann so ein Teil in mir, so ein bisschen auch aus der Sorge heraus, Mensch, irgendwie, ich will es einfach wissen, ich will schauen, was gibt es noch für Möglichkeiten. Und es war dann schon eine heftige Erfahrung, am Flughafen zu sein und sich von der Familie zu verabschieden und in dem vollen Bewusstsein sich zu verabschieden und zu wissen, hör zu, es kann sein, dass das heute wirklich das letzte Mal ist, dass wir uns gesehen haben, lebendig. Und das war schon sehr, sehr intensiv, sehr, sehr tränenreich auch. Und mit diesem Gefühl aber auch nach Indien zu fliegen und das auch noch am 10. März, wo in Europa Corona schon angefangen hatte und in Europa wurde ja auch alles schon vorbereitet, jetzt für die Transplantation, für die Chemotherapie. Das ist ja alles schon mehr oder minder in Vorbereitungen im Laufen. Und dann mit diesem Wissen nach Indien zu fliegen, wirklich in dieser, heute nenne ich das Angsthoffnung, dahin zu reisen und dann aber auch klar zu sein, was will ich eigentlich? Wo geht die Reise hin? Und ja, es war schon eine sehr intensive Reise.
Krass. Es hat ja, du hast ja eben auch gesagt, du hast auch schlechte Tage. Woher gewinnst du dann diese Stärke, die du hast, diese Zuversicht, um trotzdem weiterzumachen, diese innere Motivation?
Naja, ich würde mich jetzt mal von dem Wort Motivation ein bisschen distanzieren, sondern weil Motivation ist immer ein Ziel, immer etwas, was im Außen liegt. Ne? Man braucht ein Motiv oder sowas. Durch das, dass ich in Indien gelernt habe, habe ich ja sehr viel auch über Energiemechanismen, über die Seele, über das, wer wir wirklich sind, gelernt. Und es gibt zum Beispiel eine wunderbare Übung, wo jeder Mensch mit sich selber in Berührung kommen kann in ganz kurzer Zeit. Ist das okay, wenn ich die kurz erzähle?
Auf jeden Fall, sehr gerne.
Also bei der Abenddämmerung gebe ich jedem die Empfehlung, dir gebe ich die Empfehlung, nimm bitte den Rollstuhl mit. Aber in der Abenddämmerung in den Wald reinzugehen, wenn es dunkel wird. Und dann wirklich reingehen in den Wald, dass du wirklich ganz alleine bist und irgendwann hast du das Gefühl, jemand oder etwas steht hinter dir. Und wenn du dieses Gefühl hast, dass jemand oder etwas hinter dir steht, dann bleibst du kurz stehen und sagst einfach nur, danke, dass es dich gibt. Und in dem Moment passiert etwas, was jenseits dessen ist, was wir uns vorstellen können, was jenseits dessen ist, was über die fünf Sinne spürbar ist. Das ist, ja, du spürst einfach, dass du nicht alleine bist, du spürst das, was da ist, du spürst dich, ja, du spürst einfach deine Großartigkeit. Und wenn du mit dieser, mit diesem inneren Kern, den du wirklich auch durch die Haut spüren kannst, durch den Körper, das ist wie ein Glücksschauer. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Das ist so wie ein Mantel, der sich so richtig geborgen um dich legt und du spürst nur mal Glücksgefühle. Das musst du aushalten können. Und wenn du mit dieser Lebensenergie verbunden bist, dann weißt du in einer Form, dass du noch leben willst. Da brauchst du keine Ziele. Das klingt bescheuert, aber ich brauche keine Ziele, sondern ich merke einfach, hey, ich lebe jeden Tag. Das ist der Hammer, was ich spüre. Ich spüre die Natur, ich spüre das Leben, ich spüre aber auch die Traurigkeit oder ich spüre auch, wenn gar nichts geht. Also teilweise kann ich nicht mal meine Socken in der Wäscheklammer aufhängen, weil ich einfach keine Kraft habe. Auch das zu spüren in der Intensität, das ist Leben und das ist das, was ich ein bisschen vermisse in der heutigen Zeit, dass die Menschen, wenn sie über Leben sprechen, immer nur das Positive sprechen. In meiner Erfahrung gehört beides dazu. Also es ist negativ wie positiv. Es ist hell und dunkel. Und ich brauche die Gegensätze als Mensch, um es zu erfahren. Und wenn man es schafft, auch mal das Negative wirklich anzunehmen, ist einfach nur zu akzeptieren, dass es da ist, dann kommt man auch da wieder mit dem Leben in Berührung. Weil sonst kämpfe ich gegen etwas, wo ich den Kampf eh schon verloren habe. Und das ist das, was ich so ja, in einer Form verblüffend finde, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft für Erfolg, für Reichtum, für Geld, für Ansehen, für Anerkennung permanent am Kämpfen sind. Und wenn man denn so wie ich jetzt der Körper dir wirklich mal sagt, es geht gar nichts, dann bringt es nichts, wenn ich dagegen kämpfe, weil der Körper zeigt mir in dem Moment, es geht nicht. Aber dann aber auch im Endeffekt sich darin entspannen. Im Endeffekt sich ja dem auch mal hingeben. Ich sage nicht darin verlieren und depressiv werden, das meine ich nicht. Einfach mal akzeptieren, ja, es ist jetzt so. Es ist jetzt so, dass jetzt gerade nichts geht. Es ist jetzt so, dass ich jetzt gerade nichts tun kann. Aber dann das aber auch wieder in einer Form, das klingt komisch, aber auch wieder genießen können. Dasselbe mit dem Schmerz. Klar habe ich Knochenschmerzen. Klar spüre ich ganz genau im Knochenmark, wo es arbeitet. Klar gibt es Tage, da könnte ich an der Decke spazieren oder so wie jetzt Wetter umschwimmen. Ja, gibt's. Aber auch das dann wieder akzeptieren, dass es dann gerade so ist. Und was ich für mich halt festgestellt habe, was ich jetzt mache, ist, ich kämpfe fürs Leben. Aber ich kämpfe nicht gegen etwas. Und wenn ich das einfach genieße oder wenn ich da wieder hinkomme, dass ich vieles annehmen kann, dann wird es komischerweise leichter und vor allem auch zu schauen, was macht mein Kopf, was machen meine Emotionen, was macht mein Körper. Und dass ich da wieder einfach auch merke, ich gewinne wieder die Ruhe zurück, ich gewinne wieder die Stille, die Gelassenheit. Und da kommt automatisch die Zuversicht mit. Und für die, die meditieren oder solche Dinge machen, zum Beispiel die tiefste Entspannung ist der Tod. Also wenn man sich das mal überlegt, das ist die Vollendung der Entspannung, also die Vollendung der Meditation im Grunde genommen, ist schlussendlich der Tod. Und da lässt du alles los. Also es ist schon einfach nur eine andere Sichtweise. Und ja, es hilft.
Dieses Annehmen, sagt ja, das finde ich so wichtig. Und ich werde immer wieder gefragt, Marion, wie kann ich es schaffen, meine aktuelle Situation so anzunehmen, wie sie gerade ist, obwohl ich sie ja einfach weghaben möchte. Hast du da so einen Impuls für unsere Zuhörer, Weil ich denke, auch dieses Annehmen ist ja so ein Prozess. Ne? Wenn man so eine Diagnose Leukämie bekommt, macht es ja nicht schlimm und man sagt, okay. Ne? Dieses, ist das auch ein Prozess gewesen für dich?
Ja, es ist auf jeden Fall ein riesengroßer Prozess. Das Annehmen von dem, was ist, kann man ja im Grunde genommen in jedem Alter üben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich war in Indien in der Corona-Zeit, und wenn du dann in der Corona-Zeit in Indien bist, so wie ich, und du kriegst dann recht regelmäßig, habe ich in Indien die Blutwerte untersuchen lassen, und du siehst dann einfach, dass die Blutwerte immer schlechter und schlechter werden. Und dann siehst du jeden Tag da, so ging es zumindest mit mir, und überlegen, ja super, jetzt habe ich hier die Chemotabletten und hier die Blutwerte. Eigentlich müsste ich die Chemotabletten jetzt nehmen, weil die Blutwerte klettern in eine Richtung, es ist nicht sonderlich gut. Was ich aber auch weiß, wenn ich mit diesen Chemotabletten anfange, gibt es keinen Weg zurück. Also muss ich irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Ja, und da kommt halt auch wieder das, wenn ich sage, okay, ich grenze es aus oder ich reize es aus bis zum Schluss. Und dann gibt es halt Situationen, wo du nur akzeptieren kannst. Ich saß dann in Quarantäne und da ging es dann darum, dass ich zum Beispiel knappe 750 Kilometer mit dem Rettungswagen eigentlich dorthin gebracht werden sollte, wo meine Kur, Therapie oder wie man das nennen möchte, stattfindet. Und wenn du dann wirklich praktisch in Quarantäne sitzt und du siehst, die Blutwerte steigen, du kommst nicht raus, du musst zuerst deine 20, 28 Tage Quarantäne hinter dir haben, sonst kannst du gar nicht weiterreisen, dann weißt du im Endeffekt ganz klar, okay, dir läuft gerade die Zeit im wahrsten Sinn des Wortes unterm Allerwertesten davon. Und du weißt ganz genau, wenn das ganze Ding schief geht, dann war es das. Mhm. Und dann kriegst du einfach irgendwann mal mit, wie klein wir Menschen auf der einen Seite sind, weil du zählst in dieser Corona-Zeit in Indien als Mensch gar nicht. Also das ist echt definitiv, was ich da erlebt habe, das ist, ja, da geht wirklich das Volk, die Mehrheit der Menschen gegenüber einem Einzelmenschen vor. Das ist ganz brutal gewesen zum Erleben. Und das dann zu akzeptieren, nicht durchzudrehen, sondern wirklich sich hinzusetzen und zu sagen, okay, das ist jetzt Fakt. Und dann einmal aushalten, was in einem selber passiert. Weil das, was jetzt passiert, wenn ich heute sage, ich habe, der Körper hat Leukämie. Ja, das sind einfach Wörter, Buchstaben, die aneinandergereiht Leukämie heißen. Was ich jetzt daraus mache, ist meine Birne. Wie ich mich damit fühle, das ist meine Birne, das ist mein Körper. Ob ich mich jetzt damit auch noch schlecht fühle und mein Körper sich denn auch noch so verhält, das ist auch wieder meins. Das heißt, ich kann das im Grunde genommen auf der einen Seite sehr sachlich betrachten und sage, ja, das ist die Diagnose. Die sieht jetzt ein bisschen bescheiden aus. Ich hätte mir auch Schnupfen aussuchen können, wäre gescheiter gewesen wahrscheinlich. Ja, aber habe ich jetzt nicht. Und wenn du den auch noch nachliest oder eben so mitbekommst, okay, die mittlere Lebenserwartung sind 24 bis 30 Monate. Okay, jetzt habe ich 24 Monate hinter mir. Ja. Aber auch wieder, was mache ich daraus? Also welche Bedeutung gebe ich dem? Jetzt kann ich natürlich, und sorry für die Menschen, die krank sind oder die so Probleme haben, klar kann ich jetzt auch jeden Tag leiden. Aber es sind meine Gedanken, wie ich darüber denke. Es ist meine Art, wie ich damit umgehe. Und was ich da halt wirklich empfehlen kann, schreib Tagebuch. Schreib raus, was dich beschäftigt. Schreib jeden deiner Gedanken auf. Schreib jedes deiner Gefühle auf. Schreib es wirklich auf. Mach dir einen Kalender. Morgens, mittags, abends. Was sind die Hauptgedanken, worum sich dein Kopf dreht? Am Anfang, wenn du so eine Diagnose bekommst, drehen sich die Gedanken nicht unbedingt um die schönsten Dinge, also nicht um den nächsten Urlaub. Da hast du ganz andere Themen. Und das einfach mal rauszuschreiben und zu sehen, okay, worum dreht sich jetzt mein Gedanken? Und was bringt dieses Gedankenkarussell an Emotionen und an körperlichen Reaktionen automatisch mit? Und das ist das, was ich für mich halt so ein bisschen, ja, glücklicherweise irgendwie gelernt habe, es reicht doch schon, wenn der Körper krank ist. Jetzt muss ich doch nicht auch noch im Kopf verrückt werden. Und es reicht doch, wenn der Körper krank ist, jetzt muss ich doch nicht auch noch emotional durchdrehen. Also jetzt lassen wir mal den Körper Körper sein, aber die anderen zwei Parts, die können doch gut sein. Und das mal so ein bisschen anders zu betrachten, das ist am Anfang eine riesen Herausforderung, aber es funktioniert.
Inwieweit sagst du für dich Gedanken, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade schlechte Gedanken habe, das ist ja eigentlich wie Gift und das hat ja auch wieder einen Einfluss auf deinen Körper. Also das tut es
also
ja...
Also ich, das ist, da fange ich ja schon mal ganz woanders an. Ich würde nicht sagen, es sind schlechte Gedanken. Weil dann mache ich ja Gift draus, sondern okay, ich fühle mich jetzt gerade schlecht. Dann ist das so. Aber es ist nicht schlecht, dass ich mich schlecht fühle, sondern es ist jetzt so. Und jetzt bringt dieses Gefühl, also zum Beispiel, ich hatte eine Zeit lang richtig brutale Fatigue, das ist dieser chronische Erschöpfungszustand. Und es ist mir wirklich, also es ging teilweise wirklich so, ich konnte nicht mal mehr beim Essen den Löffel hochheben. So fertig war ich. Dann gibt es natürlich schon auch so, oh, so eine Scheiße. Aber jetzt gibt es das Spannende, ich sage das aber bei vollem Bewusstsein und jetzt genieße ich das auch mal. Ich darf mich auch mal beschissen fühlen, Punkt. Deswegen sage ich immer, hört mir auf mit dem ganzen positiven Zeug. Wenn es dir gerade beschissen geht, dann geh darin einmal auf. Das stimmt zwar saumäßig, sorry für den Ausdruck, aber es ist danach genau wieder vorbei. Und dann schreibe ich mir das auch mal auf. Und dann darf ich mich auch einmal dieser Emotion hingeben und mir die Aufmerksamkeit geben, dass es jetzt gerade so ist. Und das ist das, was wir ein bisschen verlernt haben. Mhm. Und danach ist es aber auch wieder gut. Also ich verliere mich nicht den ganzen Tag darin. Und da hilft es auch, Schreiber. Es hilft unendlich. Und für mich sind es einfach Gedanken. Gedanken sind Gedanken. Und jetzt kann ich aus dem Gedanken etwas machen, einen Gedanke. Und wenn der Gedanke kommt, dann sage ich, okay, schön, dass du da bist, Gedanke. Kann ich ja wieder mal weiterlassen. Das heißt auch, in meinem Weltbild ist es so, ich habe so einen Hauptbahnhof in meinem Kopf, da kommen alle Gedanken rein. Zack, 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 zack. Und dann bleibt halt mal ein Zug stehen. Und in manchen Zug, da steht drauf so ein Wort auf diesem Zugwaggon und dann steige ich in dieses Abteil ein. Aber dann steige ich bewusst in dieses Abteil ein. Und wenn da drauf steht, heute fühle ich mich beschissen, dann steige ich da ganz bewusst in dieses Gefühl ein. Dann weiß ich, okay, jetzt habe ich gerade dieses Abteil gewählt. Sieht nicht sonderlich schön aus. Spiegelt ungefähr wieder, wie ich mich gerade fühle. Aber es ist gerade so. Es ist nicht gut und es ist nicht schlecht. Und wenn ich mich dann lang genug darin gesuhlt habe, so wie das die Schweine machen, die Wildschweine, dann kann ich ja danach wieder rausgehen und sagen, so, das war's jetzt. Und dann kann ich ja immer noch für mich die nächsten Gedanken und Emotionen erleben. Aber es ist eine bewusste Entscheidung, die ich dann irgendwann treffe. Aber sich das Recht zu geben, dass man so will, wenn man es jetzt so formulieren möchte, sich schlecht und gut fühlen darf, dass beides gibt, das gehört mir einfach für mich richtig dazu. Ich kann auch wütend sein. Ich kann auch richtig über jemanden schimpfen. Auch das gibt es mal. Aber ich gebe mir das Recht, dass ich das darf, weil dafür habe ich ja Emotionen. Dafür habe ich ja auch dieses ganze Spiel.
Es sich auch zu erlauben, ne?
Ja, in dem Moment, wo es da ist, ist es ja da. Ich kann sie nicht wegdrücken. Ne? Also ich kann sie wegdrücken, es macht aber nicht gesund, sondern akzeptieren, was gerade da ist. Zum Beispiel jetzt machen wir ein Interview, draußen regnet es bei uns. Wir haben es draußen richtig kalt. Jetzt kann ich mich natürlich über das Wetter aufregen, wie schlecht es ist, dass wir eigentlich keinen Sommer haben, dass es eigentlich nur regnet. Und ich sage einfach, mein Gott, es regnet, ja. Kann ich es ändern? Nein. Also brauche ich mich nicht aufregen. Und wenn ich es ändern kann, brauche ich mich auch nicht aufregen, weil ich kann es ja ändern. Also ich habe immer die Möglichkeit, aktiv oder auch gar nichts zu tun. Aber das liegt auch wieder an mir, wie ich es betrachte. Und das ist manchmal für viele so eine Herausforderung, dass sie sich dieses Recht auch nehmen dürfen.
Möchtest du mehr über Marion und ihr Wirken erfahren? Folge ihr bei Facebook, LinkedIn, Instagram. besuche ihre Webseite www.marionbender.com.